So, das Glaubensbekenntnis haben wir gesprochen. Es ist schon nah an der Grenze des Vergessens. Ist schon lange her, gerade eben. Wir haben dort eine Aussage getroffen, über die will ich predigen, und zwar: Ich glaube an den Heiligen Geist. Und jetzt bitte erinnert euch noch mal einmal kurz, was haben wir noch zusätzlich Ergänzendes, Erklärendes da gebetet oder bekannt zum Heiligen Geist? Ja. Aber zum Geist.
Da steht hier, dass Jesus durch den Heiligen Geist empfangen worden ist.
Ja, aber jetzt konkret in diesem Satz. Also, wir hatten den ersten Artikel. Ich glaube an Gott, den Vater. Ne? Da Erklärung, Schöpfer, allmächtig, Vater. Zu Jesus Christus, die ganze Heilsgeschichte wurde bei uns ausgebreitet. Wer ist, wie er ist, was er gemacht hat. Was wird hier Erklärendes, Beschreibendes wirklich zum Heiligen Geist gesagt? Nix. Nix. Ja, da vorher, aber das geht ja um Christus da. Und nun, das ist hier der dritte Artikel, der beginnt. Ne? Und man hat das Gefühl, hier haben sie alles nochmal zusammengefegt und nochmal in einen Artikel gestellt. Mit dem Geist und der Kirche und der Sündenvergebung und der Auferstehung und wieder. So. Und das finde ich das Spannende hier letztlich daran, dass beim Heiligen Geist überhaupt keine Funktion genannt wird, keine Zuschreibung, was er tut. Natürlich kann man sagen, er ist in der Kirche, er wirkt mit Vergebung der Sünden, aber da sind wir doch eigentlich ganz bei Christus, dass Christus die Sündenvergebung bewirkt hat. Wie empfinden wir das? Der erste Eindruck ist, dass der Heilige Geist jedoch eher sehr blass und farblos rüberkommt, wie so ein Mann ohne Eigenschaften. Vor einiger Zeit hatte ich mein zweitpeinlichstes Erlebnis in einem Gottesdienst. Das will ich erzählen. Das Peinlichste könnt ihr mich mal direkt fragen. Aber so in der Kategorie zweitpeinlichste Erlebnisse. Wir hatten Jugendsegnung, das ist, glaube ich, 3 Jahre jetzt her. Und bei uns ist es so, dass wir auch in dieser Truppe der Jungen im biblischen Unterricht, Jungen und Mädchen, auch immer Leute auch von außerhalb haben, die das so als eine Möglichkeit wahrnehmen, irgendwas zu finden zwischen Konfirmation und Jugendweihe. Und wir erleben immer, wie das Leute auch von draußen sind. Und dann kenne ich sowieso überhaupt gar nicht alle Leute, die da sind im Gottesdienst. Letzten Sonntag hatten wir auch. Die Hütte war richtig voll, ich kannte viele überhaupt nicht, habe sie auch nicht kennengelernt. Und so ging es mir auch an dem Sonntag, da hinten saß so ein Ehepaar und das guckte immer so interessiert. Das finde ich natürlich toll, wenn fremde Leute interessiert gucken und nicht gelangweilt. Und nach dem Gottesdienst kamen sie nach vorne zu mir. Und ich war noch gerade mit einem anderen Mitarbeiter im Gespräch und da freut sich ein Pastor natürlich schon, Leute das erste Mal im Gottesdienst und sie kommen dann gleich zum Pastor, wollen die vielleicht hierher ziehen, sind es begabte Christen, die sich einbringen wollen oder was auch immer, wenn man da so denkt. So, dann habe ich mich schon gefreut auf diese Begegnung und als ich hier den Mitarbeiter verabschiedet hatte, sagte ich ganz förmlich zu ihm: Guten Tag, Udo Herrmann. Und er gab, der Mann nahm meine Hand und sagte: Guten Tag, Christian Olszewski. Und in dem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich meinen Cousin vor mir stehen hatte. Mit seiner Frau. Und diese beiden waren keine Fremden für mich. Gut, ich hatte sie 8 Jahre nicht gesehen. Sie wohnen in Dresden, Heidenau. Aber das entschuldigte mich natürlich keinesfalls. Im Gegenteil, ich hatte die beiden nämlich sogar getraut. Oh Erde, tu dich auf und verschlucke mich. Und daraus leite ich einfach mal ganz platt folgende Frage ab. Ihr Lieben, würden wir den Heiligen Geist in unserer Mitte erkennen, wenn er als Gast, als Besucher, als Manifestation Gottes in unserer Mitte wäre? Und ich will ein paar Fragen am Anfang mal nur so loslassen in dieser Predigt. Wäre es so verkehrt, wenn wir den Heiligen Geist als den großen Arbeitslosen in unseren Gemeinden beschreiben würden und dass er in den meisten Gemeinden gar nicht vorkommt? Und wenn sich Protest regt, bitte wie denn? Widerspricht mir jemand, wenn ich sage, ist es nicht so, der Heilige Geist ist der unbekannte Gott? Ich erinnere mich noch gut, dass wir eine Jugendgruppenstunde in Gifhorn hatten. Wie alt war ich da? 15, 16, 17, irgendwas so. Um Pfingsten rum. Und es stand auf dem Plan, Horst Jelinek, einer der Ältesten unserer Gemeinde, war eingeladen, eine Jugendstunde zum Thema Heiliger Geist zu halten. Und ich weiß heute noch, dass ich mir sagte, was will der uns erzählen? Was wird das werden? Okay, natürlich, Bibelkunde kannte ich, der Heilige Geist zu Pfingsten auf die Welt gekommen und die haben da alle so komisch geredet. Der Heilige Geist, der unbekannte Gott. Und wenn dem so ist, wenn er für uns so eigentlich doch der unbekannte Gott ist, dann glaube ich, dass uns hier Ehrlichkeit guttun würde und wir uns auf die Suche begeben sollten, diese Unbekanntheit zu ergründen oder in eine Bekanntheit zu ändern? Oder fürchten wir an dieser Stelle vielleicht die Ehrlichkeit? Dass wir sagen, Heiliger Geist, eine Jugendstunde würde ich da nicht zu hinkriegen. Und wir fürchten vielleicht manchmal diese Ehrlichkeit deshalb, weil manche vermuten, dass ein bestimmtes Frömmigkeitslayout, Schlagwort charismatische Bewegung, die Deutungshoheit für den Heiligen Geist gepachtet hat. Und wenn wir dann der These zustimmen würden, der Heilige Geist ist für uns eigentlich doch der unbekannte Gott, dann müssten wir uns möglicherweise diesen Deutungen beugen und das wollen wir nicht. Ist er der uns unbekannte Gott oder ist er der uns bekannte Gott? Und ich plädiere hier für eine größtmögliche Ehrlichkeit und sage gleichzeitig, nicht jeder, der alles oder viel vom Heiligen Geist redet und weiß, kennt ihn wirklich. Wäre es nicht ein spannendes Unterfangen, ihn mehr kennenzulernen, den Heiligen Geist? Und wie ist unsere Gemeindewirklichkeit an dieser Stelle? In den Gemeinden des Neuen Testaments spielt der Heilige Geist eine zentrale Rolle. Schauen wir einmal drauf. Nehmen wir das einmal nur wahr. Wie oft reden Paulus, Johannes und vor allem Lukas vom Heiligen Geist? In der Apostelgeschichte des Lukas wird der Geist Gottes allein in den Kapiteln 1 bis 12, die von der Gründung der Kirche, der Gemeinde handeln, 37 Mal, in Worten 37, erwähnt. Lebt der evangelische, der katholische, der freikirchliche, der baptistische Christ noch aus dem Heiligen Geist, wie es der neutestamentliche Christ tat? Man spricht heute von der Geistvergessenheit der Kirchen, die oft nur ausschließlich auf Christus fixiert ist. Warum Heiliger Geist? Genügt nicht Christus? Wer ist denn der Heilige Geist? So. Erstmal genug der Fragen. Drei Antworten möchte ich geben. Zum Ersten ein Vergleich. Viele von euch waren schon einmal im Krankenhaus, ja? Nicht nur als Patient, sondern auch dort jemand besucht. Und wenn man im Krankenhaus ist, liegt man auf einer Station. Es gibt in den meisten Kliniken aber auch eine Intensivstation. Auf einer Station erhält man seine Pflege, es gibt aber auch eine Intensivpflege. Es gibt Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger und es gibt Intensivpflegerinnen und Pfleger. So, und dieses kleine Wort intensiv vor einem anderen Wort lässt uns dann ganz andere Bilder und Wirklichkeiten vor Augen stehen, oder? Das Wort intensiv verstärkt die Wurzel. Und wenn die Wurzel beispielsweise Behandlung heißt, und das meine ich jetzt nicht Wurzelbehandlung, sondern die Wurzel heißt Behandlung, ja, haben wir alle so unsere Bilder. Aber wenn wir von einer Intensivbehandlung hören, haben wir ganz andere Bilder, oder? So. Wenn jemand einen Kurs macht, klingt das immer so irgendwie interessant, oh, du bist aber interessiert. Aber wenn mir jemand sagt, ich mache einen Intensivkurs, dann habe ich irgendwie Mitleid gleich. Es gab Kollegen von mir, die einen Intensivkurs Hebräisch machten, Intensivkurs Griechisch, Intensivkurs Latein. Habt ihr auch das an der FDA? Irgendwie manchmal, ne, wer es nicht schafft, die Prüfung oder so. Ja. Und ich weiß, einer hat mir erzählt, du, ich hab nur noch hebräische Vokabeln geträumt. Ne? Mehr ging nicht. So. Und wir sprechen oft davon, dass Gott uns in einer bestimmten Art und Weise und Form begegnet. Und der Heilige Geist ist nun die Intensivform der Gottesbegegnung. Das ist meine erste These. Heiliger Geist heißt, Gott wird erfahrbar. Er wird mir zum persönlichen Erlebnis. Und durch den Heiligen Geist ist mein Verhältnis mit Gott eben nicht nur ein Erlebnis, sondern es ist ein Intensiverlebnis. Er macht dieses Erlebnis mit Gott vertraut. Er macht es für mich intim. Er macht es für mich tief. Er macht es für mich besonders. Und vielleicht fragen sich einige, kann Gott mir denn noch näher kommen, als Jesus Christus es schon getan hat? In ihm ist er doch auf die Erde gekommen als Mensch. Darin ist er unüberbietbar, mir nahe. Er hat doch gesagt, wenn wir uns in seinem Namen versammeln, dann ist er mitten unter uns. Er hat doch gesagt, ich bin bei euch alle Zeiten bis an der Weltende. Soll denn da noch irgendwas anderes sein, was Intensiveres? Muss ich das nicht einfach nur glauben und dem vertrauen? Nun, es ist so, der Geist Gottes, er ist die Kraft, die uns diese Nähe Gottes spüren lässt. Und genau deshalb wird er in so verschiedenen Formen verglichen. Er ist wie ein Wind, wie ein Feuer, wie Wasser, das über uns ausgegossen wird. Wind, Feuer, Wasser, das sind alles Vergleichsbegriffe, die eins gemeinsam haben, nämlich man spürt sie. Der Wind zerzaust meine Haare. Ihr seht meine pneumatologische Vergangenheit. Das Feuer lässt mich vor Hitze zurückweichen oder es wärmt mich. Wasser, das über mich ausgegossen wird oder in das ich eintauche, macht mich nass. Der Heilige Geist ist die Intensivform der Gottesbegegnung. Als junger Mann, 25, wurde mir einmal in so einem Prozess sehr schmerzlich bewusst, dass meine Liebe zu Gott so oft nur über den Kopf läuft oder in Richtigkeiten besteht, die ich so dahersage. Und ich fragte mich, wo in meinem Herzen die Liebe zu Gott schlägt. Und ich wünschte mir, das entstand so in mir als Wunsch, Gott mehr lieben zu können. Und ich habe dann angefangen, jeden Tag 5 Minuten dafür zu beten. Herr, ich möchte dich mehr und tiefer lieben. Ich empfinde, dass meine Liebe zu dir als Gegenliebe nicht angemessen ist. Ich habe erkannt, wie tief du mich liebst, aber es ist selber so wenig Liebe in mir. Und mit diesem Beten begann ein ganz intensiver Prozess für mich. Ich empfand, dass Gott mich immer tiefer in das Erkennen noch seiner Liebe zu mir führte und dass gleichzeitig meine Liebe zu ihm dadurch immer größer wurde. Und bis ich dann eines Tages feststellte, so als Ergebnis dieses Prozesses, wie innig meine Liebe zu Gott, meinem Vater, geworden war. Und ich weiß noch, ich fuhr mit meinem Auto zur Arbeit, saß so am Steuer, dachte über Gott nach voller Liebe und registrierte im Moment das, was hier in meinem Herzen ist, dass das so stark ist, wie ich es sonst nur aus der Verliebtheit zu, nein, die Namen sage ich jetzt nicht alle, kannte. Und ich weiß, ich habe fast das Lenkrad verrissen und bin in den Graben gefahren, weil die Überraschung so groß war. Das wirkt der Heilige Geist, Intensität. Paulus schreibt an die Römer, Kapitel 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in euer Herz durch den Heiligen Geist. Er vermittelt uns in unserem Zentrum, in unserem Herzen, im Zentrum unseres Lebens seine Liebe. Und die natürliche Antwort dann auf Gottes Liebe, wenn wir sie verstanden haben, ist, ihn zurückzulieben. Und diese Intensität wirkt der Heilige Geist. Heiliger Geist, erstens die Intensivform der Gottesbegegnung. Zweitens, eine zweite Antwort auf die Frage, wer ist der Heilige Geist? Und dazu zwei kleine Verse aus der Apostelgeschichte, erstmal Kapitel 2, Vers 2. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Pfingstgeschichte. Und Kapitel 16, Vers 6 und fortfolgende. Als sie, Paulus und Barnabas waren das damals, Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden. Und als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Hier wird der Geist als ein verhindernder Geist beschrieben. Und hier wird für mich auch ein Charakteristikum seines Wirkens deutlich. Ein Charakteristikum bedeutet eine bestimmte Eigenschaft, die eine Person oder eine Sache hat. Ja? Etwas, für das jemand steht, was ihn auszeichnet oder was eine Sache auszeichnet. Das wären vielleicht für Erfurt, waren es früher, heute immer noch, die vielen Türme, für Finnland die vielen Seen, für Jena die hohe Durchschnittstemperatur, die hoffentlich Pastorenfrauen anlockt, dazu später mehr. Für Heide ist es ihre Freundlichkeit, für Andrea ihre tiefe Sensibilität, und ich denke, wir könnten so weitermachen, Charakteristika von Leuten und Sachen zu beschreiben. Und für das Wirken des Heiligen Geistes gibt es auch so Charakteristika. Und ich möchte dieses eine nennen, es ist das Spontane, das Unerwartete, das Unberechenbare, das Ungeplante. Der Heilige Geist ist nicht nur die Kraft, die uns die Nähe Gottes spüren lässt, also dieses Intensiverlebnis, sondern er ist auch der unkalkulierbare Gott. Und es ist ganz typisch für das Wirken des Geistes, dass er Unterbrechungen in unsere Lebensvollzüge und Routinen gibt. Und dann erfährt das, was wir uns vielleicht so schön vorstellen oder vorgestellt haben, plötzlich eine Vollbremsung. Und es verlangt einen Umweg oder es verlangt eine Ehrenrunde. Uns ärgert das vielleicht. Wir grummeln, schlechte Vorbereitung. Wir fragen uns, ob wir nicht hätten intensiver planen und handeln sollen und leiten müssen. Einfach nur der Heilige Geist am Werk. Und deshalb haben wir das Problem. Und das erkennen wir oft so schnell nicht und erkennen es oft auch nicht so schnell als sein Handeln. Der Heilige Geist, so haben wir hier gelesen, stellte sich Paulus und Timotheus auf ihrer Missionsreise förmlich in den Weg und er zwang sie, vom geplanten Weg umzukehren. Und wie wichtig solche Unterbrechungen sind, solche Umleitungen, erkennen wir sehr oft erst im Nachhinein, wenn sich dann nämlich die anderen Türen öffnen, die wir in dem Moment noch nicht mal als Türen gesehen oder erkannt haben, die einfach noch nicht da waren. Und wie wichtig sind diese Unterbrechungen, auch wenn sie uns manchmal schmerzen und wehtun. Und das sollten wir als Charakteristikum des Wirkens des Heiligen Geistes kennen und auch immer in unsere Deutungen von Situationen einbeziehen. Wir haben als Hamburger Gemeinde mal einen Ausflug gemacht, an den erinnere ich mich immer noch gerne, weil jemand hatte eine 2 Meter breite und 15 Meter lange, so circa Plastikfolie mit. Ich wusste gar nicht, was man damit machen kann, wenn man da noch Wasser drauf gießt. Und wir hatten sowieso, war alles heiß und die Kinder liefen in Shorts und Badesachen rum und dann wurde diese Folie ausgelegt und mit Wasser benetzt. Und man nahm Anlauf, schmiss sich hin und der Schwung trug einen fast immer bis ans Ende der Bahn. Und dann fand das eine Steigerung, jemand organisierte nämlich Spülmittel. Und dann wurde die Fahrt intensiv. Ihr könnt es euch vorstellen. Die Bahn war nämlich schnell zu kurz und man bremste immer sehr abrupt ab. So, jetzt will ich aber nicht über Intensität des Heiligen Geistes reden, sondern eine andere Deutung diesem Bild geben. Unsere Vorstellung ist doch oft diese, dass der Heilige Geist das Spülmittel darstellt, mit dem Gott unsere Pläne, unser Vorhaben, unser Tempo noch mit ordentlich Speed versehen soll. Und dieses Denken kann uns geradezu blind werden lassen für das wirkliche Wirken des Geistes. Haben wir ihn nicht auch so schon erfahren in unserer Gemeinde? Das heißt natürlich nicht, dass der Heilige Geist dann der Persilschein ist, mit dem wir jedes Scheitern oder jedes Problem ihm zuschieben dürfen. Ne? Mist, nicht gelaufen, war wohl der Geist dagegen oder so. Dabei war es einfach nur schlechte Planung. Doch es sollte uns vor Augen stellen, wenn etwas passiert, was uns als Unterbrechung erscheint, was wie ein Umweg aussieht, was nicht so schnell läuft, wie wir es wollen, handelt es sich hier möglicherweise um den Geist Gottes und stellt er sich einfach nur unseren Plänen entgegen, weil er etwas anderes in seinen Gedanken verfolgt? Das müssten wir immer drin haben. Wir wollten vor 3 Jahren in Erfurt neu Älteste wählen. Und es war uns ganz wichtig, dass diese Wahl vor der Diakonwahl stattfindet, weil das auch so unsere ganze Gemeindeordnung hergibt und weil die Ältesten dann die Diakonate festlegen und so weiter. So war es einfach, so war es geplant. Und dann klappt es einfach nicht. Und dann haben wir diese Wahl aus verschiedenen Gründen verschoben und wir fühlten uns sauschlecht dabei, um ein Jahr verschoben hinter die Diakonwahl und dachten, das wird nicht gut gehen. Aber wir standen vor Hindernissen und Schwierigkeiten, die wir so schnell nicht aus dem Weg räumen konnten. Aber in diesem ein Jahr ist etwas passiert, dass eine Familie in unserer Gemeinde einen ganz tragischen Fall, Unglücksfall hatte, das aber ein Heil in dieser Familie bewirkt hat, dass wir dadurch jemand in den Ältestenkreis wählen konnten, die ein Jahr zuvor nicht bereit war. Und diese eine Jahr Pause hat es gebraucht, dass hier ein Wachstum, ein Reifen möglich war, wo wir im Nachhinein nur sagen können, wie gut, wie gut, wie gut. Und nur noch das dritte und letzte heute. Der Heilige Geist stellt unser Leben auf den Kopf und er verwandelt uns so sehr, dass man uns nicht mehr wiedererkennt. Als der Geist auf die Pfingstgemeinde kam, vielleicht lest ihr es nächste Woche, meinten Außenstehende, sie hätten zu viel getrunken. Apostelgeschichte 2, Vers 13. Das als Maßstab nehmen, könnte natürlich als ein Plädoyer verstanden werden, dass Außenstehende möglichst dieses Bild in uns sehen. Aber es geht nicht darum, dass wir hochgradig jetzt Gottesdienste feiern sollen, wo Unbeteiligte zwingend dann zu diesem Urteil kommen müssen, die haben alle einen Tee. Aber was ich damit meine, ist wesentlich ernster und viel umfassender, als nur mal für betrunken gehalten zu werden. Heribert Mühlen, einer der Väter der charismatischen Gemeindeerneuerung in der katholischen Kirche, hat dazu Folgendes gesagt. Er sagt, Heiliger Geist heißt außer sich sein. Heiliger Geist heißt außer sich sein, und zwar im doppelten Sinne des Wortes, wie Gott auch außer sich war am Kreuz. Was meine ich damit? Außer sich sein durch den Heiligen Geist heißt, dass ich, mein Ich als Subjekt, aus mir raus ist. Und ein anderer, der Geist, ist drin. Und davon spricht das Neue Testament. Zum Beispiel da, wo Jesus prophezeit, nur als kleines Beispiel, dass seine Nachfolger sich vor Gerichten für ihren Glauben einmal verantworten müssen. Und diese Situation in Blick nehmend sagt er dann, nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet, das ist der, der redet. Und wie oft haben wir Christen das in solchen Situationen schon erfahren? Ich habe 4 Verwaltungsgerichtsprozesse jetzt von Asylbewerbern hinter mir und ich kann von allen 4 Verfahren sagen, genau so ist es da passiert. Anders als ich es gedacht habe, aber ich kann das jetzt sehr gut verstehen. Oder Römer 8, Vers 26, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Er ist ja in uns. Das heißt, wenn ich am Ende bin, tauscht der Geist mit mir, redet und betet in mir als mein neues Selbst. Und das sind nur Hinweise für ein viel größeres Geheimnis. Der Heilige Geist, das neue Selbst in mir, er befreit mich von meinem alten Ich. Mein altes Ich wird sozusagen ausquartiert, ausgelagert. Denn in mir ist der Unberechenbare, der göttliche Geist. Und er bewirkt in mir etwas. Er bewirkt in mir Selbstaufgabe. Er bewirkt in mir Selbstpreisgabe, Selbstlosigkeit. Paulus schreibt von einer Liebe, die nicht das ihre sucht und die nicht das eigene sucht. 1. Korinther 13. Eine Liebe, die von sich selber absieht. Ich kann das nicht, aber der Geist in mir, der kann das. Und wenn ich immer mehr ausgelagert werde, dann nimmt Gott diese Hülle und füllt sie mit seinem Geist. Und das ist die erste und wichtigste Frucht des Geistes, diese Liebe zu wirken, die nicht das eigene sucht. Galater 5, 22, deshalb steht die Liebe da ganz am Anfang. Und was bedeutet das beispielsweise in unserer Gesellschaft mit ihrer Identitätsbesessenheit, ihrer Selbstdarstellungssucht, ihrem gockelhaften Geltungsdrang? Das brauchen wir gar nicht groß beschreiben. Und Jesus Christus hat sich auch am Kreuz aus Liebe für uns preisgegeben, hat sich aus Liebe geopfert. Hier ist das übliche Verhalten und Leben eines Menschen auf den Kopf gestellt. Und er tat das nicht nur für seine Freunde, sondern er tat es auch für seine Feinde. Und dieses Handeln wirkt das Subjekt des Heiligen Geistes in uns. Unser Ich bleibt immer mehr außen vor. Und daran sollen wir gar nicht mehr wiedererkannt werden, an unserem Ich. Er führt uns und macht uns zu Menschen, die in der Lage sind, hinzuhören, die in der Lage sind, sich in andere hineinzuversetzen, die nicht ihr eigenes suchen, die ihrem Selbst, wie es im großen Nachfolgewort heißt, eine Absage erteilen. So, drei Antworten. Glaubst du das alles? Ich glaube an den Heiligen Geist. Glaubst du an den Heiligen Geist, dass er dich und andere Menschen in eine intensive Gottesbegegnung führt? Glaubst du es, dass der Geist leitend, spontan, unerwartet sich in deinem Leben zu Wort meldet? Und glaubst du es, dass der Heilige Geist dein Ich aus dir rausnimmt und dir ein neues Ich schenkt, das dem Herzen Gottes entspricht? Wenn wir das glauben, dann ist viel geschehen. Das alles will der Heilige Geist uns schenken. Und darin soll und will er uns kein Unbekannter sein, sondern zu einem Vertrauten werden, der das immer wieder tut. Darum lasst uns beten. Ich möchte ein Gebet sprechen gerne und dann bitte ich Iveta, dass sie doch so ein paar Takte spielt, die das nachklingen lassen in uns. Jesus, du lehrst uns, dass wir um die Gabe des Heiligen Geistes beten sollen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Du weißt, wo hier Gottesbeziehung, Glauben einfach nur noch trocken ist und nicht intensiv. Wo die Liebe in Worten besteht, aber nicht in einem brennenden Herzen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du nun bei den Menschen anfängst zu wirken, die sagen, ich glaube das und ich will das für mich. Ich will Gott tiefer und mehr lieben können. Ich will ihn tiefer und mehr erfahren. Ich will ihm tiefer und mehr begegnen. Und dann gibt es vielleicht Menschen hier, die Pläne haben für ihr Leben, die so vieles sehen und in ihrem Tempo auch unterwegs sind. Und die vielleicht auch an irgendwelchen Stellen merken, da knirscht es, das geht nicht so. Und öffne ihnen die Augen für dein Wirken an diesen Stellen. Und bewahre uns davor, unsere Pläne zu verwirklichen, wenn sie nicht von dir geheiligt sind. Sondern lass uns immer wieder erkennen und das haben in unserem ganzen inneren Planen, dein Weg, dein Wille geschehe. Und vielleicht sind auch Menschen hier, die leiden an ihrer Persönlichkeit, die sich das so anders wünschen, auch ihr Leben in der Nachfolge hinzubekommen, die immer wieder entdecken, wie ihr eigenes Ich ihnen im Weg steht, auch dir nachzufolgen. Die dieses Wort hören, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich, erteile deinem eigenen Selbst eine Absage, aber es irgendwie gar nicht schaffen. Die sich alleine fühlen. Begegne du ihnen und erfülle du sie mit deinem Heiligen Geist, dass sie mehr und mehr umgestaltet werden im Inneren und dass sie sagen können, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wir hören Musik.